Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hintergrundgespräch zur Katastrophe von Heysel. Dieser Podcast ist quasi der zweite Teil unseres Schwerpunkts zu den Ereignissen, die sich vor 30 Jahren in Brüssel ereignet haben. Im ersten Teil habt ihr den Augenzeugenbericht des damals 17-jährigen Christoph Laumer gehört und erfahren, wie er das Europacup-Finale 1985 erlebt hat. Hier sprechen wir mit Klaus Federmeier. Er hat in Brüssel gelebt und für den Balestra die Geschichte recherchiert, das Interview geführt und wird uns heute einige Hintergründe zu der Katastrophe erklären. Ja, du hast selbst einige Jahre in Brüssel gelebt, warst dort quasi der Balestra-Korrespondent. Bist du damals auf das Thema aufmerksam geworden?
Ich war ungefähr zwischen 2006 und 2010 hauptsächlich in Brüssel wohnhaft. Das heißt, das war lang nach der Katastrophe von Heysel, aber ich kann mich schon erinnern, wie ich zum ersten Mal in der Stadt gegangen bin und eine Straßenbahnlinie gesehen habe mit der Endstation Heysel. Da hat es mich dann kurz geschreckt und dann denkt man sich, ja, das ist tatsächlich dieses Stadion, wo die 39 Menschen gestorben sind.
Ja, widmen wir uns der Geschichte von Christoph Laumer und dem Finale 1985. Wie hat sich das ergeben, dass Laumer dir seine persönliche Geschichte erzählt hat?
Ja, der Christoph ist ein Mitglied im Balestra Supporters Club, den wir 2020 ins Leben gerufen haben. Den habe ich mal interviewt für ein Porträt, das dann im Balestra erschienen ist. Und wie die meisten Supporters hat auch er sehr viele Geschichten erzählen können. Und für ein einseitiges Porträt gibt es dann natürlich sehr viel Material und das soll es ja mehr um ihn gehen. Und er hat halt so nebenbei ein bisschen erzählt, dass er von Amstetten zu Liverpool-Matches gefahren ist und er war dann auch in Heysel dabei. Und da habe ich dann natürlich kurz nachgefragt, aber das hatte keinen Platz in diesem Porträt. Und dann haben wir halt ausgemacht, wir reden dann noch einmal genauer über dieses Thema.
Er hat ja dann in der Art und Weise eines Augenzeugenberichts nochmal die Tage davor und danach wiedergegeben, rund um dieses Finale, um diese Katastrophe. Was hat dich da am meisten so interessiert an dieser Geschichte?
Ja, mir war sofort bewusst, dass das zumindest für mich sehr aufregend ist, aus ganz vielen Gründen. Ich bin ein bisschen jünger als er. Ich war als 14-Jähriger vor einem Fernseher und kann mich noch genau erinnern, wie ich die Berichterstattung im ORF dazu gesehen habe, live sozusagen. Und die Vorstellung, dass ein 17-Jähriger da von Amstetten mit dem Zug hingefahren ist, ganz allein und dann mitten da drinnen war, das war alles für mich schon sehr unglaublich und schon auch der Aspekt, dass es halt schon vor allem nach so vielen Jahren gibt es viele Erzählungen dazu. Es gibt Erzählungen, die man halt mehr in England erzählt, die man mehr in Italien erzählt, die man in Österreich erzählt und die unterscheiden sich sehr. Und da ist es dann schon interessant, auch von jemandem, der wirklich dort war, das halt mal erzählt zu kriegen.
Bevor wir in diese Erzählung hineingehen von Christoph Laumer, was müssen wir über den Fußball der 1980er Jahre wissen? Vielleicht kannst du uns da kurz ein bisschen was erzählen.
Ja, da ist mein hohes Alter natürlich jetzt von Vorteil. Wobei ich dazu sagen muss, ich war damals halt auch zwischen 10 und 20 von 1980 bis 1990. Aber was man natürlich mitgekriegt hat, war das große Hooligan-Problem. Das ist immer wieder aufgetaucht. Das war tendenziell immer mit Großbritannien verbunden, in den Medien zumindest. Teilweise auch mit den Niederlanden. Natürlich gab es das auch weniger extrem, aber doch in Österreich und Deutschland. Das ist das eine. Das andere ist, dass man auch nicht so viel im Fernsehen gesehen hat. Das heißt, Das Stadionerlebnis selbst war sozusagen das, wovon die Leute mehr erzählt haben, weil es halt, ja, es gab hin und wieder am Mittwoch Europacup-Übertragungen, und es gab die Zusammenfassungssendungen der österreichischen und deutschen Bundesliga, aber mehr konnte man eigentlich nicht sehen, wenn man nicht im Stadion war. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sich da halt auch verschiedene Arten von Fankulturen damals entwickelt haben. Und eines davon, wenn man es als Kultur bezeichnen will, aber jedenfalls ein Phänomen, war halt auch der Hooliganismus. Und der ist zusammengetroffen auf Stadien, vor allem in England, die halt auch schon alt waren. Das trifft dann auch für das Heysel-Stadion in Brüssel sehr stark zu, aber es war auch in England damals nicht so, dass es so moderne Stadien gab wie jetzt. Ja, und vielleicht ein Aspekt noch, den auch der Christoph Laumer erzählt hat, das, was ich eher nur so aus dem Hörensagen, vom Hörensagen gekannt habe, ist, dass man halt einfach teilweise tausende Leute mehr ins Stadion gelassen hat, als zugelassen waren. Also auch in England, da gab es dann halt so Systeme, wo man spontan noch ein paar hundert oder auch ein paar tausend Leute gegen, ja, wenn sie ein bisschen was bezahlt haben, ins Stadion gelassen hat, und das war dann alles sehr schnell unkontrollierbar. Und vielleicht noch eines, wenn man sozusagen den Klassiker der Fußballliteratur liest, nämlich Nick Hornbys Fever Pitch, oder auf Deutsch heißt das Ballfieber, das Buch, da wird das sehr, sehr gut, finde ich, beschrieben, weil Nick Hornby nicht nur ein guter Schreiber ist, sondern auch damals jedes Wochenende in einem Stadion war, bei Arsenal, und er beschreibt darin auch Szenen, wo er schon befürchtet hat, irgendwann passieren mal große Katastrophen, und das ist dann auch eingetreten.
Ja, der 17-jährige Österreicher schafft es, ein Ticket für dieses Endspiel in Brüssel zu bekommen. Er schwänzt eine Mathe-Schularbeit und bahnt sich dann seinen Weg zum Endspiel.
Und heute ist er Schuldirektor.
Heute ist er Schuldirektor. Wir kennen auch die Bilder und Übertragungen der heutigen Finalspiele. Jetzt will ich ein bisschen so einen Vergleich herstellen. War das damals natürlich noch nicht so eine super Event, aber hast du das ein bisschen mitbekommen? War das schon auch ja, so eine große Veranstaltung mit viel, wo viel Geld investiert wurde, wo eine Stadt sich vorbereitet hat, oder war das eher eine Randerscheinung?
Na, ich glaube, also jedenfalls so ein Finale, damals haben wir in Österreich gesagt Meistercup-Finale, das war dann schon der Höhepunkt der Saison für die meisten Fernsehzuschauer, weil, wie gesagt, es gab ja auch nicht die Möglichkeit. Jetzt kann man, derzeit kann man theoretisch jeden Tag 5 Spiele im Fernsehen sehen, aus allen Ligen der Welt. Das war damals überhaupt nicht so, und da war das schon was Besonderes, wenn man am Mittwochabend im Mai das Cupsiegerfinale gesehen hat. Natürlich es war sicher alles noch weniger professionell und kommerziell, was man auch sieht bei den Kartenpreisen zum Beispiel von 7,50 € umgerechnet, damals für das Finale Liverpool gegen Juventus in Brüssel. Ja, kann man sagen, es war alles viel weniger, es war eine total andere Welt einfach auch. Und wenn man unbedingt wollte, dass man so ein Ticket kriegt und wirklich alles auf sich genommen hat dafür und Kontakte geknüpft hat dafür, wie das der Christoph Laumer gemacht hat, dann war das schon möglich, eine Karte zu kriegen. Es ist ein bisschen anders. Heute muss man halt über irgendeine Plattform ein paar tausend Euro, vielleicht sogar ein paar 10.000 Euro zahlen, dann kriegt man schon irgendwie eine Karte. Damals war es halt so, man hat sich wahnsinnig bemühen müssen und so viele Leute gab es dann auch nicht, die das unbedingt wollten.
Mhm. Jetzt, wenn wir auf dieses Endspiel schauen und auch auf das Stadion, die Fanlager waren ja in den Sektoren nicht ausreichend voneinander getrennt. Auch einer der Hauptgründe, warum es dann zu dieser Katastrophe kam. Wie erklärst du dir das?
Naja, das, da ist es so, dass man, wenn man im Nachhinein das recherchiert, dann kriegt man mit, dass es schon im Vorfeld Bedenken gegeben hat, dass man wusste, dass das Stadion in einem schlechten Zustand war, dass die betroffenen Verbände mit der UEFA geredet haben, ob man das nicht woanders austragen könnte, das Finale, das wurde aber alles dann nicht gemacht. Und ja, ich glaube, es war in vielerlei Hinsicht auch ein Behördenversagen. Das wurde dann auch bestätigt in Gerichtsurteilen. Also es sind nicht nur Menschen verurteilt worden, die halt andere Menschen gefährdet oder verletzt oder getötet haben, sondern auch Verantwortliche von den Behörden. Ja, und daraus hat man, glaube ich, dann später schon gelernt, aber es war eine Zeit, wo viele Fehler passiert sind und man lange halt zugeschaut hat. Und es gab ja mehrere Stadionkatastrophen in den 80er Jahren und das ist ja dann zum Glück nicht mehr oder sehr viel weniger passiert seither.
Bleiben wir jetzt noch bei diesem Spiel. Nachdem Liverpool Hooligans den Sektor Z stürmten, kam es zu einer Massenpanik. 39 Menschen starben, 32 von ihnen waren aus Italien, das jüngste Opfer erst 11 Jahre alt. Etwa 600 weitere Fans wurden verletzt. Auf diese schreckliche Situation folgten aus heutiger Sicht mehrere falsche Entscheidungen. Das Spiel fand statt, die Fans wurden nicht informiert, die Kameras liefen weiter. Was sagst du dazu?
Ja, ich kann mich erinnern, wie ich das mit meinem Bruder gesehen habe. Also ich war ihm damals 14 Jahre, habe es im Fernsehen gesehen. Wir haben das am Anfang, hat man irgendwie gesehen, dass da auf den Tribünen etwas passiert vor dem Spiel. Das haben wir als 14-Jährige irgendwie aufregend gefunden, weil man hat das halt aus den Zeitungen gekannt, aber dann hat man das plötzlich im Fernsehen gesehen. Das war mir dann auch im Nachhinein oder ist mir sogar jetzt noch irgendwie peinlich, weil das irgendwie so ein aufregendes Erlebnis für mich am Anfang war. Und dann hat man aber schnell mitgekriegt, oder schnell eigentlich nicht, aber es hat, glaube ich, schon eine halbe Stunde oder so, vielleicht eine Stunde der Übertragung gedauert, bis man mitgekriegt hat, da sind wirklich Menschen gestorben. Und ja, warum hat das Spiel stattgefunden? Das wurde damals sofort diskutiert und wird heute noch diskutiert. Es war ganz offensichtlich so, dass die Brüsseler Behörden, also auch die Polizei, völlig unvorbereitet waren und man befürchten musste, dass da noch sehr viel mehr passiert, als eh schon passiert ist. Und deswegen hat man sich, also ich glaube, das ist auch der wirkliche Grund, hat man sich entschieden, das Spiel stattfinden zu lassen, um sozusagen die Fans im Stadion auch ein bisschen abzulenken von der gegenseitigen Aggression, die sich immer mehr hochgeschaukelt hat. Und ja, es hat dann Juventus gewonnen. Ich vermute mal, dass das auch jetzt nicht irgendwie ausgemacht war, aber es war wahrscheinlich gut, dass die Juventus-Fans nicht noch zusätzlich irgendwie sich provoziert gefühlt haben. Ja, meine Meinung ist, dass das wahrscheinlich in der Situation schon eine sinnvolle Lösung war. Im Nachhinein ist es noch so, dass man halt sieht, wie Michel Platini, der damals, glaube ich, der Torschütze war für Juventus Turin, dass der dann halt so gefeiert hat mit dem Pokal. Das kann man im Nachhinein jedenfalls nicht wirklich nachvollziehen, weil die Spieler wussten offenbar, dass es Tote gegeben hat und dass dieses Spiel ja dann nicht mehr dieselbe Bedeutung hatte einfach.
Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Hast du recherchieren können, ob die Spieler vor dem Anpfiff, ob denen mitgeteilt wurde, wie in welchen Ausmaßen diese Katastrophe vonstatten gegangen ist?
Naja, es gibt so Berichte, wo halt auch einzelne Spieler gesagt haben, ja, in unserer Kabine sind Verletzte und möglicherweise auch Tote gelegen, und die haben das schon gewusst. Das war auch ein bisschen anders, glaube ich, als in den Sektoren. Da sieht man ja nicht alles, aber vom Spielfeld aus, glaube ich, sieht man sehr viel mehr. Und ja, das ist relativ klar, dass die Spieler, wahrscheinlich haben sie nicht gewusst, dass 39 Tote waren, das war ja auch nicht alles sofort ganz klar, aber dass es Tote gegeben hat und Gefahr besteht, dass das alles noch viel schlimmer wird, das wussten die Spieler.
Zahlreiche italienische Fans fanden den Sieg im Nachhinein und das Feiern, das du angesprochen hast, unpassend, pietätlos und kritisierten dann auch die Spieler, den eigenen Verein. Aus deiner Sicht zu Recht?
Ja, ich meine, ich war damals nicht dabei und deshalb bin ich auch ein bisschen vorsichtig, sowas so zu sagen. Aber wenn man das im Nachhinein liest und so ein bisschen auch Bilder sieht, kann man es eigentlich nicht verstehen, warum man da dann halt auch noch so feiert.
Christoph Laumer, der durchlebte das Finale ohne zu wissen, was wirklich passiert war. Er hat sogar dir gesagt, dass sie sich gedacht haben, zum Glück ist da jetzt nichts passiert. Es hat alles wild ausgeschaut, aber sie hatten keine Ahnung, dass es Opfer gab, dass es Tote gab. Wie beurteilst du diese Situation?
Naja, das war ganz sicher so, wie er das erzählt hat. Es ist einfach so, es ist doch ein großes, monumentales Stadion. Also ich war da auch dort. So viel hat sich auch nicht verändert in den letzten Jahren. Und was das Hauptproblem oder die Hauptursache der Todesfälle war, das war ja, dass eine Mauer kollabiert ist unter anderem, dann sind Leute erstickt, andere sind, wie das halt oft bei Massenpaniken ist, sind zu Tode getrampelt worden, und das kriegt man nicht so klar mit, einfach, das ist halt, dazu kommt auch, dass der Christoph Laumer hat erzählt, dass sie wahnsinnig Angst gekriegt haben, weil dann irgendwann von der anderen Seite diese Hardcore-Juventus-Fans sich rächen wollten und über die Laufbahn auf sie zugestürmt sind. Das heißt, er hat sich da als 17-Jähriger auch versucht, eher ein bisschen zu verstecken, stelle ich mir vor. Ja, natürlich, es klingt aufs erste Mal erstaunlich, dass man das nicht mitkriegt. Hat aber dann wohl auch damit zu tun, dass die Informationslage halt, erstens gab es kein Internet, man hat dann nicht recherchiert, was ist passiert, das würde heute wahrscheinlich jeder sofort machen. Damals war man darauf angewiesen, selbst etwas zu sehen oder vom Stadionsprecher etwas erzählt zu bekommen. Und da war offenbar, wurde wenig gesagt, außer dass man sich halt beruhigen soll und dass das Spiel später angepfiffen wird und solche Informationen, war wahrscheinlich auch gut, weil wenn man dann auch noch gesagt hätte, übrigens sind da jetzt Leute gestorben im Juventus-Sektor, das wäre noch problematischer geworden von der Sicherheitslage her. Ja, das war eine andere Zeit einfach.
So wurden die Fans im Ungewissen gelassen, und es gab dann bei einigen wahrscheinlich im Nachhinein ein umso überraschteres Erwachen, dass man da ein Fußballspiel geschaut hat, während viele Menschen medizinisch behandelt werden mussten oder sogar schon tot waren.
Ja, ich glaube, das wussten wahrscheinlich schon alle, dass irgendwas passiert ist und dass es wahrscheinlich Verletzte gegeben hat, aber eben wie der Christoph Laumer das erzählt hat, der hat erst beim Rausgehen aus dem Stadion das mitbekommen, weil er von Journalisten angesprochen worden ist, was er zu den Toten sagt.
Was waren denn die Konsequenzen, die aus dieser Katastrophe gezogen wurden?
Ja, es gab, wie gesagt, auch gerichtliche Konsequenzen. Es wurden auch eben Menschen, die an den Aggressionen beteiligt waren, also im Wesentlichen waren das Engländer, wurden auch verurteilt zu Haftstrafen. Es gab auch Verurteilungen aufgrund des Behördenversagens, also von Verantwortlichen der belgischen Behörden. Und es gab saftige Strafen von der UEFA für die englischen Verbände, für die englischen Clubs. Die wurden zuerst mal mit einem 5-jährigen Verbot an den UEFA-Bewerben teilzunehmen belegt. Das wurde dann, glaube ich, ein bisschen reduziert und auch ein bisschen noch differenziert.
Da sprichst du jetzt schon auch weitere Stadienkatastrophen an, weil es auch mehrere Vereine dann betroffen hat.
Ja, nein, das ist eigentlich ursprünglich, also es ist nach dieser, nach dem, was in Heysel passiert ist, wurde der englische Verband sozusagen, seine Clubs wurden kollektiv bestraft.
Okay.
Man muss das eigentlich so sagen. Das wurde auch von der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher unterstützt, öffentlich. Die Frage kann man sich natürlich stellen, was kann irgendein anderer Club dafür, dass das in, dass meinetwegen Liverpool-Fans hier ganz Schlimmes angerichtet haben, aber was kann ein Everton-Fan dafür oder so? Aber das war damals so. Man wollte natürlich ein Exempel statuieren und das hat man so auch gemacht. Und ja, es gab dann andere Stadienkatastrophen auch, die dann noch andere Konsequenzen hatten sozusagen. Aber die erste Konsequenz war mal diese Sperre für die englischen Clubs.
Okay. Wie wurde mit diesem Hooligan-Problem umgegangen? Du hast das jetzt schon ein bisschen erwähnt, aber kannst du das noch ein wenig ausführen?
Ja, also es ist so, es gab tatsächlich Hooligan-Probleme, ziemlich verbreitet in England und ein bisschen auch am oder halt auch zu viel, aber weniger als in England auf dem Kontinent, Niederlande, auch Deutschland, Österreich, andere Länder. Man hat dann, nachdem es weitere Katastrophen gegeben hat, die gar nicht unbedingt alle mit Hooliganismus zu tun haben, aber wo es halt auch Todesopfer gegeben hat, also Hillsborough, Bradford, wo es auch so ein bisschen unterschiedliche Gründe gegeben hat. Zum Beispiel war ja in Heysel eines der Hauptprobleme wahrscheinlich, dass die Trennung zwischen den Sektoren einfach mit sehr, wie soll man sagen, mit nicht sehr widerstandsfähigen Zäunen vorgenommen worden ist.
Also ein Maschendrahtzaun hat, glaube ich, Christoph Laumer
genau
das genannt, was da die englischen Fans von italienischen Anhängern getrennt hat.
Genau, das war dort das Problem. Bei einer anderen Katastrophe oder bei den meisten anderen Katastrophen, es gab ja eben Bradford und Hillsborough, also einmal war auch ein Feuer dabei und dann war oft das Problem, dass Leute erdrückt wurden, weil sie nicht flüchten konnten und der logische Fluchtweg wäre eigentlich aufs Spielfeld. Und das war damals, ist teilweise auch in Österreich heute noch so, das ist durch Zäune,
teilweise Gräben, oder? Wenn ich an das Grazer Stadion denke, dann gibt es
ja, oder auch beim Happelstadion geht es ja weit runter in Wien.
Mhm.
Also natürlich bricht man sich lieber ein Bein, wenn man, ich weiß nicht, 3 Meter runterspringt, als man wird erdrückt. Aber ja, genau. In England hat man jedenfalls eine Konsequenz daraus, aus dieser Zaunproblematik auch gezogen und die war, dass es dort seit den 90er Jahren keine Zäune mehr gibt zum Spielfeld hin.
Mhm. Wie wurde sonst auf dieses Infrastrukturproblem von baufälligen Stadien reagiert?
Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ja, ich mache es nicht so technisch, aber es gab einen Bericht von Lord Taylor, dem berühmten Taylor Report in England nach den Stadionkatastrophen. Und da hat man schon von oben, von der Politik verordnet quasi, dass die Stadien neu gebaut werden müssen im Wesentlichen, dass es diese Zäune nicht mehr geben darf, dass es Sitzplatzstadien sein müssen. All diese Dinge wurden dann auch wirklich umgesetzt. Und es ist ganz interessant eigentlich, dass das zu einem Zeitpunkt gekommen ist, wo der englische Fußball ziemlich da niedergelegen ist, auch wegen dieser 5-Jahres-Sperre. Sie konnten nicht mehr bei den europäischen Bewerben mitspielen. Und man hätte glauben können, dass das jetzt sozusagen der Todesstoß für den englischen Fußball wird, weil wo nimmt man das ganze Geld her, da jetzt alle Stadien umzubauen? Also es sind ja praktisch wirklich alle Ligastadien in England dann um- oder neu gebaut worden in den 90er Jahren. Aber das ist dann so ein bisschen zufällig zusammengekommen mit den ersten großen Privatfernsehverträgen. Und ja, und dann hat in England, ich glaube 1992, wurde die Premier League gegründet. Die hat sich sozusagen abgespalten von den restlichen Ligen, also von der zweiten, dritten, vierten Liga in England. Und das hat dann alles zusammen zu einem ganz eigenartigen Aufschwung wieder geführt, weil man eben dann das Geld hatte, um wirklich groß zu investieren, also in die Infrastruktur fürs erste Mal. Und dann gab es halt nur noch diese Sitzplatzstadien. Dann sind auch die Preise natürlich stark nach oben gegangen für Eintritt in den englischen Stadien. Und das hat auch dazu geführt, und das war ja ein großes Ziel, dass man den Hooliganismus sozusagen aus dem Stadion rausschmeißt quasi. Unter anderem auch, weil sich halt viele Leute nicht mehr leisten konnten, ins Stadion zu gehen, oder weil es dann halt Auseinandersetzungen in einem stark überwachten Sitzplatzstadion nicht mehr gibt, sondern halt vielleicht vor dem Stadion. Das heißt, das hat sicher auch zu einer Verlagerung geführt, auch in untere Ligen vielleicht. Aber man kann sicher schon sagen, dass mit all diesen Maßnahmen, die dann vielen so alteingesessenen Fans auch nicht gefallen, zum Beispiel, dass man gezwungen wird, am Sitzplatz zu sein und das alles so teuer geworden ist. Es hat aber sicher schon dazu beigetragen, das Hooligan-Problem nicht nur wegzuschieben, sondern teilweise auch zu lösen, würde ich sagen.
Wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal auf die Situation in Österreich blicken, wie würdest du die heutige Situation im Fußball rund um das Thema Gewalt einschätzen? Wir haben das Wiener Derby gehabt, wo sich Gewaltbereite oder Hooligans vor laufenden Kameras bewusstlos prügeln. Oder ich erinnere mich auch noch an das Grazer Derby, wo Sturmfans, glaube ich, einen Fanshop im Stadion geplündert haben. Das heißt Gewalt im Stadion. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich würde sagen, ja, das gibt es natürlich noch immer. Und jetzt gibt es diesen alten Stehsatz, den ich da doch bringen will. So ein Fußballstadion ist halt auch ein Spiegel der Gesellschaft. Also es gibt Spannungen und Konflikte und es gibt gewalttätige Menschen. Und wenn man nicht aufpasst, kann halt ein Fußballstadion schon ein passender Rahmen für so etwas sein. Andererseits muss man schon sehen, also es müsste man jetzt nachschauen, wie viele Zehntausende Menschen jedes Wochenende sich in Österreich Fußballspiele anschauen und wie halt wirklich 99,9% der Fans halt überhaupt keine Probleme machen, sozusagen. Insofern muss man schon auf die Rahmenbedingungen schauen. Man muss wahrscheinlich auch als Club schauen, wie man damit umgeht. Das war ja auch, gibt es ja auch verschiedene Beispiele. Ich will das jetzt gar nicht werten, aber wie zum Beispiel Rapid und Austria mit ihren Problemfällen umgegangen sind, ist zumindest unterschiedlich. Ja, da gibt es natürlich immer was zu tun.
Ja, lieber Klaus, ich sage danke, dass du uns heute ein bisschen was über diese Stadionkatastrophe in Heysel erzählt hast. Danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.